Bevor es losgeht, seit kurzem gibt es den Amboss AI Mode. Wir haben ihn speziell für die medizinische Recherche entwickelt, damit ihr noch schneller, noch präzisere Antworten auf eure Fragen bekommt. Das Ganze sieht aus wie ein Chat. Ihr stellt eine konkrete Frage und der AI Mode sucht euch aus unseren Kapiteln alle relevanten Informationen zusammen. Das Ganze ist so übersichtlich wie ein Amboss-Kapitel, aber eben auf den Kontext eurer Frage zugeschnitten und auch auf eure Fachrichtung. Was wirklich eine ziemlich besondere Sache ist, der AI Mode sagt euch auch, wenn er zu einer Frage keine evidenzbasierte Antwort hat. Das ist klinisch natürlich sehr, sehr wichtig und nicht nur wir sind Fans, es gibt auch Studien, die zeigen, dass unser Amboss AI Mode super ist. Die Uni Stanford und Harvard haben ihn in ihrer unabhängigen No-Harm-Studie untersucht. Da ging es um die Sicherheit von AIs in der Medizin und da ist unser Amboss AI Mode auf Platz 1 gelandet. Falls ihr ihn also nicht eh schon nutzt, probiert ihn gerne bei der nächsten klinischen Frage einfach aus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin und jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute ausnahmsweise nicht mit unserem gewohnten Host Philipp Winghardt am Mikrofon. Nein, ich darf heute übernehmen und freue mich riesig. Mein Name ist Patricia. Ich bin Ärztin und verantworte den Bereich klinische Innovation bei Amboss. Ja, letzten Monat war es soweit. Im Juni haben wir die Amboss Awards 2026 vergeben. Diese würdigen ja außergewöhnliche Initiativen in Krankenhäusern, in der Pflege, in Fort- und Weiterbildung. Und ja, ich durfte in diesem Jahr den gesamten Auswahlprozess als Jurymitglied begleiten, war sehr beeindruckt von den Einreichungen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es haben sich über 100 Projekte und Initiativen bei uns beworben. Und ein großer Beweis dafür, wie viel Kreativität, wie viel Mut und Engagement und Leidenschaft in der Medizin und mit Pflege steckt. Es gab 3 Preise, und zwar in den Kategorien Transforming Patient Care, Advanced Lifelong Learning und Excellence in Nursing. Später erfahrt ihr dann noch jeweils, worauf es uns in den Kategorien ankam. Ja, die 3 Gewinnerprojekte habe ich heute zu Gast im Amboss Podcast. Hinter allen stecken Geschichten, die inspirieren und zeigen, wie innovativ und vielfältig die medizinische Welt sein kann. Und wir starten direkt mit der Kategorie Transforming Patient Care. Hier ging es uns darum, ein Projekt auszuzeichnen, das ganz konkret die Versorgung für Patientinnen und Patienten verbessert. Und gewonnen hat Spital zu Hause Baselland vom Verein Hospitalis aus der Schweiz. Zu Gast ist bei mir jetzt einer der leitenden Ärzte. Er ist Internist mit Zusatzqualifikation in anthroposophischer Medizin an der Klinik Alesheim und Kantonsspital Baselland. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, Dr. Severin Pechtrager. Hallo.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Patricia.
Der Name des Projektes erklärt schon ganz viel. Wenn ich es richtig verstehe, bringt ihr das Spital nach Hause. Erzähl mal mehr dazu.
Ja, ganz genau so machen wir das. Wir behandeln Patientinnen und Patienten, die sonst im Akutspital behandelt werden müssten, entweder mit einer Lungenentzündung, mit einer dekompensierten Herzinsuffizienz, mit einem Erysipel oder mit einem MS-Schub, aber auch im End-of-Life-Care, die normalerweise eine akute Erkrankung im Spital behandelt würden, packen wir das Spital heute ins Auto, den Ultraschall, das EKG, die Laborgeräte, die Medikamente, die Schmerzpumpen und bringen sie in einem interprofessionellen Team aus Pflegenden, Ärztinnen und Therapeuten zu den Menschen nach Hause und behandeln die spitalersetzend anstelle des Spitalsaufenthalts.
Das sind ja zum Teil Diagnosen, die hätte ich tatsächlich eher in der Klinik gesehen. Wie macht ihr das ganz konkret? Es kann ja wahrscheinlich nicht der Arzt oder es wird ja jetzt wahrscheinlich nicht der Arzt, die Ärztin oder die Pflege 24 Stunden zu Hause sein. Oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, also das funktioniert so, dass wir in der Region Basel-Land, wo wir das Angebot von der Klinik Alesheim und vom Kantonsspital Basel-Land anbieten, alle Hausärzte und Gesundheitsdienstleister über das Angebot informiert haben. Und wenn jetzt ein Patient beim Hausarzt oder in einer Notfallstation die Indikation für einen Spitalaufenthalt bekommt, dann wird man da gefragt, ob man lieber in den 7. Stock im Bettenturm geht oder ob man nach Hause geht und das Spital zu Hause binnen 4 Stunden vorbeikommt. Das heißt, wenn jemand ins Spital muss, bekommen wir eine Zuweisung und dann gehen wir zum Patienten innerhalb von 4 Stunden nach Hause, pflegerisch-ärztlich, machen dort die Aufnahme, also Anamnese, klinische Untersuchung, die Diagnostik, Ultraschall, Laboruntersuchungen. Wenn es dann noch mehr Diagnostik braucht, als wir zu Hause machen können, dann schicken wir den Patienten mit dem Taxi in die Computertomographie und wieder zurück. Dann geht er eben nicht vom 7. Stock mit dem Patiententransport ins Erdgeschoss in die Radiologie, sondern mit dem Taxi. Und wenn wir dann die ausreichende Diagnose haben, dann starten wir direkt mit der Therapie, mit Antibiotika in die Vene, eine Schmerzpumpe, ein Diuretikum in die Vene. Also so, dass wir dann wirklich den Spitalaufenthalt nach Hause verlagern.
Wie lange verweilt ihr dann bei dem Patienten? Also ihr macht dann die Untersuchung und die Pflege schaut auch sozusagen an nach dem Rechten. Und wie geht's dann weiter?
Also die Aufnahme dauert circa eine Stunde. Dann starten wir in der Regel mit der Therapie. Und dann geht dreimal am Tag die Pflege vorbei. Zum Beispiel alle 8 Stunden fürs Coamoxicillin, für das Antibiotikum in die Vene. Und einmal am Tag gibt's eine ärztlich-pflegerische interprofessionelle Visite, so wie in einem normalen stationären Betrieb, wo wir die Patienten visitieren, den Erkrankungsverlauf beurteilen, die Therapie nachsteuern und dann behandeln wir die Patienten 3 bis 5 oder 9 Tage mal und dann treten wir aus beim Patienten. Es gibt einen Austrittsbericht, so wie im Spital, und die Nachbehandler übernehmen wieder die Verantwortung.
Wie reagieren die Patienten darauf, wenn sie das erste Mal erleben?
Das ist tatsächlich interessant. Wenn sie es das erste Mal hören, finden sie es meistens spannend. Und wenn sie dann in der akutkranken Situation sind, haben sie auch oft die Fragen, ist das wirklich so sicher? Aber die Patienten, die es dann erlebt haben, da haben wir die wirklich ausgezeichnete Rückmeldung aus der Evaluation, dass 100% der Patienten und Patientinnen für den nächsten Spitalaufenthalt wieder die Spital-zu-Hause-Behandlung wählen würden. Uns gibt es in der Patientenversorgung seit 2023, ich weiß noch genau, am 11. Januar 2023 haben wir den ersten Patient mit einer Divertikulitis behandelt zu Hause und seitdem behandeln wir kontinuierlich Patienten zu Hause. Wir haben mittlerweile 750 Patienten spitalersetzend behandelt und dürfen das jetzt weiter im Kanton ausbauen und mehrere kleine Versorgungshubs und Regionen entwickeln.
Wo würdest du sagen, ist ein Cut-off, das sind Patienten, die wirklich in die Klinik gehören und die gehören aber zum Beispiel ins oder über Spital zu Hause versorgt werden? Ich höre jetzt raus, vor allem so bakterielle Infektionen, wo dann die IV-Antibiose durchgeführt werden kann, eben auch zu Hause, sind vielleicht klassische Fälle? Oder wie unterscheidet ihr da konkret?
Am Anfang hatten wir eben eine Diagnosenliste von ganz klar aufgelisteten Diagnosen. Und dann hat sich gezeigt, es gibt so viele Menschen, die in ihrer Patientenverfügung haben, ich will die beste medizinische Versorgung, die ich zu Hause haben kann, aber lieber sterbe ich, bevor ich ins Spital gehe. Und jetzt kommen wir oft zu Menschen nach Hause und werden mit sehr komplexen medizinischen Situationen konfrontiert und die sind deutlich außerhalb unserer Diagnosenliste, die wir am Anfang hatten. Das heißt, mittlerweile haben wir 3 Fragen, die wir immer mit Ja beantwortet haben müssen, ob ein Patient versorgbar ist zu Hause. Einmal, ist es technisch möglich? Hat er ein Telefon und lebt in der Versorgungsregion? Die 2. Frage, will es der Patient und auch die An- und Zugehörigen? Ist es sozial erwünscht? Und die 3. Frage ist es medizinisch sinnvoll? Und bei medizinisch sinnvoll ist oft die Frage, nicht, was würde uns allein die Leitlinie für diese Therapie sagen, sondern was ist wirklich für diesen individuellen Mensch mit seiner Biografie die richtige und die gute Therapie. Und da müssen wir immer wieder mal auch Abstriche machen, dass wir nicht eine Maximaldiagnostik oder Maximaltherapie machen können, weil das die Patienten nicht wünschen. Und das fordert uns auch als Team heraus, Therapien so anzupassen, dass sich wirklich die gute Therapie für den Betroffenen und für die Betroffene sind.
Und habt ihr denn auch Erkrankungen, die monitorpflichtig sind, dass ihr dann auf den Monitor schauen könnt sozusagen, dass es zu euch übertragen wird? Ja. Oder sagt ihr, das ist zum Beispiel ein K.O.-Kriterium?
Nein, wir haben ein kontinuierliches Home-Monitoring der Vitalparameter bei den Patienten und Patienten, wo es Sinn macht. Da können wir Atemfrequenz, Puls, Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur kontinuierlich bei uns am Dashboard überwachen und können so frühzeitig Veränderungen oder Verschlechterungen erkennen. Das ist natürlich was ganz anderes, ein kontinuierliches Monitoring bei Patienten zu Hause. Wir kennen das von der Intensivstation, wo der Patient auf seinem standardisierten 2 Quadratmeter Bett liegt und da jede Pulserhöhung sofort eine physiologische Veränderung bedeutet. Am Anfang hatten wir es oft, dass ein Patient auf einmal tachykard wurde, die Atemfrequenz stieg, wir sofort hingefahren sind und schauen wollten, ob er eine Lungenembolie hat. Und dabei hat der Patient einfach eine Kiste Wasser aus dem Keller hochgetragen. Das heißt, eine physiologische Anpassung der Vitalparameter, und das muss man lernen, im Home-Monitoring neu zu interpretieren. Home-Monitoring hilft uns nicht im Einzelvitalparameter, sondern wirklich verändert sich im Verlauf die Sättigung langsam nach unten. Braucht er jetzt Sauerstoff? Braucht er bei der Covid-Pneumonie jetzt das Steroid? Also so können wir Komplikationen frühzeitig erkennen und nicht den Einzelvitalparameter direkt umsetzen in der Therapie.
Was tragen die? Wie messt ihr das?
Das ist so eine Armbanduhr, wo über Bluetooth aufs Handy die Daten übertragen werden und dann in einer medizinischen Cloud die Daten gespeichert werden und bei unserem Dashboard ansichtig werden.
Ach, klasse. Und wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Medizin? Wie sprecht ihr euch ab? Also wie organisiert ihr das?
Also wir sind eine Abteilung, Spital zu Hause, und da sind Pflegende und Ärzte angestellt. Und wir haben so wie jede andere Abteilung einen Morgenrapport, wo wir kurz besprechen, welche Patienten müssen wann visitiert werden, wo gibt es eine Dringlichkeit, wo muss was angepasst werden. Und vor diesem Morgenrapport ist die Pflege schon unterwegs, macht eine Pflegevisite bei den Patienten. Die können dann die Infos schon zum Morgenrapport mitbringen. Und dann gehen wir gemeinsam ins Auto, visitieren Patient für Patient. Und dann gehen wir eben nicht von Zimmer 142 zum Zimmer 144, sondern vom Blumenweg zum Erlenweg und haben im Auto immer die kurze Zeit für die Patienten und Patientinnen vor und nach zu besprechen. Und daher ist die Zeit im Auto auch eine wirklich gut genutzte Zeit, die uns die Möglichkeit gibt, wirklich interprofessionell zusammenzuarbeiten und alle Aspekte, die die Pflege am Tag bei den Patienten erfasst, auch wirklich in die Therapie zu integrieren und nachzusteuern.
Also ihr habt eben auch Pflege dreimal am Tag sozusagen, visitieren ihre Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte kommen einmal zur Visite morgens mit dazu.
Ja, genau.
Ja, das ist großartig. Was sind denn die längsten Wegstrecken, die ihr so zurücklegt pro Patient? Gibt es da auch eine Begrenzung?
Ja, also wir sagen maximal eine halbe Stunde vom Stützpunkt entfernt, dass wir gewährleisten können, dass in einer halben Stunde wir in einem Notfall auch beim Patienten sein können.
Was mich natürlich sehr interessiert und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, wie finanziert ihr euch? Also muss ich dafür privat versichert sein, jetzt in Deutschland? Ich kenne mich jetzt tatsächlich mit dem Schweizer Gesundheitssystem nicht so gut aus. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal kurz einen Einblick geben.
Ja, also wir haben das große Glück, dass wir in Basel-Land in einem sehr innovativen Kanton wohnen und der Kanton unterstützt das. Und der Kanton unterstützt das nicht mit Extrazahlungen, sondern die Versorgung der Patienten wird gleich finanziert wie ein stationärer Aufenthalt. Das heißt, wir machen eine spitalersetzende Medizin und die bekommt eine spitalersetzende Finanzierung. Und es ist sogar so, dass der Kanton nicht mehr bezahlt pro Patient, sondern pro Patient sich 8% der DRG-Kosten spart, weil wir mit dem Spital zu Hause eine qualitativ hochwertigere Medizin günstiger erbringen können bei den Patienten und damit das nicht nur ein Mehrwert für die Patienten ist, nicht nur ein Mehrwert für die Healthcare Professionals, die mit einer sehr hohen Selbstwirksamkeit und mit einer großen Freude zu Hause bei den Patienten und Patientinnen tätig sein können, sondern auch eine wirtschaftliche Ersparung fürs volkswirtschaftliche Budget fürs Gesundheitssystem ist in der Direktversorgung.
Und das führt mich eigentlich direkt zu Deutschland, weil meines Erachtens sind das genau die Themen, über die wir gerade sprechen und viel diskutieren, nicht erst seit heute, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Viele Ärztinnen und Ärzte, da gibt es Umfragen vom Hartmann-Bund, wollen gar nicht mehr unbedingt an der klinischen Versorgung arbeiten, weil sie auch unzufrieden sind. Wir haben aber auch natürlich einen hohen Mangel an Pflegekräften und. Also einen hohen Finanzierungsdruck auch. Da wäre doch das eigentlich auch eine super Lösung auf ein Modell quasi. Wie siehst du das? Also wie betrachtet die Schweiz das erstmal sozusagen? Wie schaut die auf Spital zu Hause? Will sie das ausweiten? Und wo stehen wir in Deutschland? Und was können wir von euch lernen?
Ja, das ist sehr schön. In der Schweiz entstehen gerade in allen unterschiedlichen Kantonen Spital zu Hause oder wie man es international nennt, Hospital at Home Projekte, wo die Spitalmedizin nach Hause gebracht wird. Da gibt es im Kanton Zürich zwei Projekte, im Kanton Graubünden, im Kanton Waadt ist etwas entstanden. Also die Idee kommt in der Schweiz. Wir haben da auch die Swiss Hospital at Home Society gegründet, wo wir uns als Verband dafür kümmern, dass die Idee Spital zu Hause aus der Pionierecke raus in die Regelversorgung kommt. Da versuchen wir uns mit dem Bundesamt für Gesundheit und den Versicherungen wirklich eine Regulatorik zu finden, dass Hospital at Home oder Spital zu Hause in die Regelversorgung geht. Und das Schöne ist, dass jetzt auch zunehmend Interesse aus Deutschland kommt, wo die Frage kommt, hey, wie macht ihr das mit Spital zu Hause? Wir würden das auch gerne machen. Und es ist mega erfreulich, dass jetzt auch im Berliner Krankenhaus die Havelhö, interessanterweise auch ein anthroposophisches Spital, wieder an der Idee Hospital at Home in Deutschland arbeitet und das Ziel hat, im Herbst 26 mit der Hospital at Home Versorgung in der Region Berlin zu starten. Und als wir Hospital at Home in Allesheim entwickelt haben, haben wir gemerkt, dass es so ein großer Kulturwandel in der Medizin im Vergleich zur konventionellen stationären Medizin, dass wir eben den Verein Hospitales gegründet haben, mit dem wir das Konzept Hospital at Home als Blueprint ausgearbeitet haben und jetzt andere Spitäler befähigen, dass sie schnell und effizient eine Hospital at Home Abteilung aufbauen können. Und da unterstützen wir eben jetzt auch die Havelhö hier in Berlin, wo Dirk Buchwald als ärztlicher Direktor da auch eine große Begeisterung dafür hat und hoffen, dass im Herbst es dann auch wirklich hier starten kann, die Versicherungen mit an Bord sind und das deutsche Gesundheitswesen auch verändern kann.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, anthroposophische Medizin, das spielt ja auch in deinem Leben eine große Rolle. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber auch, wie du auf die Idee überhaupt gekommen bist mit dem Spital zu Hause.
Also für uns Healthcare Professionals waren ja die letzten Jahre verändernde Jahre im Gesundheitswesen. Und alle können sich noch erinnern, 2020, die zweite Welle an Corona, wir alle in den Spitälern waren überfordert. Ich war da als leitender Arzt an der Klinik Allesheim in der inneren Medizin tätig. Und in dieser Zeit bekamen wir sehr viele Anfragen von Hausärztinnen und Hausärzten, die meinte, hey, ihr könnt doch jetzt Patienten mit Corona behandeln. Ich habe hier eine 92-jährige Patientin, die sauerstoffpflichtig ist, ein Steroid in die Vene bräuchte und die mir aber sagt, bevor ich ins Spital gehe, sterbe ich. Und auf der anderen Seite haben wir auch erlebt, dass die Notfallstationen leer blieben, weil sie Angst vor der Dienstleistung hatten. Ein Beispiel 2020 in der zweiten Welle gab es 19% weniger behandelte Strokes auf den deutschen Strokes Units. Wir gehen davon aus, dass es nicht weniger Strokes gab, sondern die Menschen hatten Sorge vor der Dienstleistung. Und wir in der Klinik Allesheim, wir sind ein wirklich tolles Team, die sich bemühen um die Versorgung der Menschen. Und das hat uns betroffen gemacht, dass man auf einmal Angst vor unserer Dienstleistung hat. Leider in der zweiten Welle hatten wir keine Ressourcen, die Idee weiter zu verfolgen. Aber nach der zweiten Welle am Spaziergang mit meinem Chefarzt Philipp Busche haben wir die Idee nochmal aufgegriffen und uns gefragt, wäre es denn nicht möglich, das Spital wirklich zu den Menschen nach Hause zu bringen? Und wir dachten uns damals, wir sind die Ersten auf der Welt, bis wir damals Home Hospital in Google eingegeben haben und gesehen haben, das ist eine Weltbewegung, die eigentlich auf der ganzen westlichen Welt die Spitalmedizin schon nach Hause bringt. Nur im deutschsprachigen Raum wird es noch nicht umgesetzt. Singapur hat eine flächendeckende Versorgung, Israel, Amerika. In Oxford werden parallel 90 spitaläquivalente Betten betrieben. In Skandinavien ist Hospital at Home voll in der Umsetzung, aber nur im deutschsprachigen Raum gibt es Hospital at Home nicht. Und ich durfte dann 2021 am zweiten World Hospital at Home Kongress dabei sein und habe gemerkt, was das für eine patientenzentrierte Community ist, die alles dafür gibt, die Versorgung der Patienten zu verbessern. Und dann haben wir eben auch unsere Klinikleitung überzeugen können, dass wir uns mit der Idee weiter beschäftigen dürfen und durften dann eben 2023 auch anfangen. Wenn ich heute unseren ärztlichen Direktor frage, wie sie damals den Mut hatten, so eine neue Idee zu versorgen, dann meinte er, ja Severin, es ist so, wenn man an die Bedürfnisse der Patienten orientiert ist, dann findet sich in der Regel auch ein Weg, wie das finanzierbar ist. Und ich habe den Eindruck, das ist einer der Sterne, die über der anthroposophischen Medizin leben, dass man sich wirklich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert, genau hinhört und dann versucht, Lösungen für jeden einzelnen Menschen zu finden. Und darum begeistert es mich jetzt natürlich, dass jetzt auch in Deutschland vermutlich das erste Krankenhaus, das Hospital at Home anbietet, ein anthroposophisches Spital ist, weil man eben da versucht, neben der Pathogenese einer Erkrankung auch die ganzen salutogenetischen Aspekte zu integrieren. Und wenn wir bei den Menschen zu Hause sind, da begeistern wir uns für die ganze Pathophysiologie, für die Diagnostik, für die klinische Untersuchung. Aber was uns da auch noch begegnet, ist die ganze Lebensebene des Menschen. Wir sehen beim Diabetiker die Softdrinks in der Küche, die Gummibärchen am Nachttisch. Wir können sofort eine zielgerichtete Lebensstilintervention machen. Wir sehen die seelische Situation. Ist um 12 Uhr noch immer dunkel, die Rollläden unten? Oder ist dies eine Wohnung, die total angstdurchdrungen ist? Wir können ohne großen Depressionsscores erkennen, wie ist die seelische Situation diesen Menschen? Und dann das auch in die Therapie integrieren. Und wenn man dann bei einem Menschen zu Hause ist, dann erfährt man auch etwas über seine Biografie und wo dieser Mensch im Leben steht. Und das sind Aspekte, die uns in der anthroposophischen Medizin mega wichtig sind, nicht nur diagnostisch zu erfahren, sondern auch in die Therapie zu integrieren. Und das offenbart sich zu Hause wie auf einem Tableau. All diese Aspekte habe ich vor mir und kann sie dann in die Diagnostik und Therapie für diesen Menschen integrieren. Und ich habe den Eindruck, dadurch ist es möglich, nicht nur eine Medizin zu machen, die richtig ist, sondern eine Medizin zu machen, die die gute Medizin für den Menschen ist, für diesen einzelnen Menschen. Und es ist interessant, dass sich das in erstaunlich vielen Situationen unterscheidet, was das Gute und was das Richtige in der Medizin ist. Und ich bin begeisterter Spitalarzt und ich will im Spital zu Hause sicher nicht die Spitäler abschaffen, aber ich habe den Eindruck, es gibt ein Patientenkollektiv, für die das Akutspital nicht der beste Ort zum Gesundwerden ist. Und für die Menschen müssen wir das Spital zu Hause weiterentwickeln, um auch in der medizinisch guten, versorgten Welt, wie hier in Deutschland oder in der Schweiz und in Österreich, noch weiter zu verbessern. Und wenn man auf die Studienlage schaut, international zu Hospital at Home, da muss man sagen, es gibt 3000 Studien, davon mehrere hundert randomisierte. Es gibt 2 Cochrane Reviews, das höchste Level der Evidenz, das letzte von 2024, das uns zeigt, dass die Qualität sicher ist, dass die Qualität gut ist, die Sicherheit gegeben ist, Kosten gespart werden können und die Patienten zufriedener sind als bei der konventionellen Spitalbehandlung. Und das größte amerikanisch verglichene Kollektiv Hospital at Home mit konventionellem Spital zeigt, dass wir im Hospital at Home 2x weniger akute Niereninsuffizienzen haben. Das ist natürlich für jeden klar, dass man zu Hause mehr trinkt als im Spital. Wir haben 5x weniger Spitalinfektionen mit multiresistenten Keimen. Und wir haben 25x weniger akute Deliere als im konventionellen Spital. Und wir wissen, dass das akute Delir, wir haben keine evidente Therapie gegen das Delir. Wir haben nur Medikamente, die uns das Delir managebar machen. Aber der Ortswechsel ist der Hauptrisikofaktor fürs Delir. Und wenn man das verhindert, reduziert man das Delirrisiko ums 25-fache. Und das ist ein Patientenkollektiv von 7000 Hospital at Home versus Brick and Mortar, also konventionelle spitalverglichene Patienten. Und wenn man das ernst nimmt, dann müssen wir die Spitalkultur dahingehend verändern, dass wir sie dort anbieten, wo sie am sichersten und am besten für die Patienten ist. Und da habe ich den Eindruck, dass mich als anthroposophischer Arzt das leitet, das Bedürfnis, eine gute Medizin für die Patienten zu machen. Und darum habe ich den Eindruck, ist so eine Idee auch an der anthroposophischen Klinik entstanden. Aber jeder, der Interesse hat, darf sich über stiftung-hospitales.ch bei uns melden,
sagte Dr. Severin Pöchtrager vom Projekt Spital zu Hause aus der Schweiz, Gewinner des Amboss Awards in der Kategorie Transforming Patient Care. Severin, danke, dass du heute mit uns das Wissen geteilt hast und uns Einblicke gegeben hast über Spital zu Hause.
Danke, Patricia, dass ich da sein darf.
Und weiter geht's mit der Kategorie Advanced Lifelong Learning. Hier ging es uns darum, ein Projekt auszuzeichnen, das Fort- und Weiterbildung so aufbaut, dass sie wirklich im Alltag ankommt. Und gewonnen hat ein Projekt aus Österreich, das zeigt, wie man Notfalltrainings direkt in den Klinikalltag integriert. Und zwar nicht einmal, sondern mehrfach, hochfrequent. Das Projekt heißt Teamergency, ein Kofferwort aus Team und Emergency. Ich bin gespannt, gleich mehr zu erfahren. Zu Gast ist bei mir Dr. Bernhard Kowalski. Er ist Allgemeinmediziner und Leiter des Projekts von der KAGES aus Graz aus der Steiermark. Er ist einer der Köpfe hinter Teamergency. Und Bernhard, du hast ein großes Team mitgebracht. So schön, dass ihr hier seid und herzlichen Glückwunsch zum Award.
Hallo Patricia, vielen, vielen lieben Dank. Wir freuen uns sehr, Man muss ja erzählen, die frohe Botschaft haben wir während einem Teamergency-Training erhalten, wo das Telefon geklingelt hat. Und ich habe mir gedacht, wer ruft mich jetzt während dem Training an? Und ja, dann war es die Bekanntgabe, dass wir den Award gewonnen haben. Der Jubel war groß und wir freuen uns sehr drüber. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, wir freuen uns. Was genau verbirgt sich denn hinter Teamergency und warum habt ihr das Projekt ins Leben gerufen?
Also wie du bereits vorher erwähnt hast, Teamergency besteht aus den Begriffen Teamwork und Emergency. Und im Prinzip ist das ein eigens entwickeltes Notfall- und Teamtraining-Programm innerhalb der KAGES. Vielleicht kurz zur Erklärung, die KAGES ist der Krankenhausträger, wo wir alle gemeinsam tätig sind. Das sind über 20 Standorte mit mehr als 20.000 Mitarbeitern.
Seit wann gibt's euch? Wie ist das Ganze entstanden?
Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Und zwar der Nikolaus, der gleich zu hören sein wird, war gemeinsam mit einer Kollegin und mir bei einem internationalen notfallmedizinischen Wettbewerb, wo es darum gegangen ist, mehrere notfallmedizinische Szenarien vor einem großen Publikum zu lösen. Und man ist auch von einer internationalen Jury bewertet worden. Und da ist uns gemeinsam als Team der erste Platz geglückt. Und davon oder hat nachher der Vorstand von unserem Krankenhausträger Bescheid bekommen und hat uns eingeladen, um uns zu gratulieren. Und bei dem gemeinsamen Gespräch mit ihm, uns ist ja Simulation, liegt uns sehr am Herzen und notfallmedizinische Trainings, war es bei uns so, dass die Covid-Pandemie die Trainings sehr, sehr runtergefahren hat und dass sie teilweise auch nicht mehr existent waren. Und ja, wir haben einfach dem Vorstandsvorsitzenden dann unser Projekt gepitcht. Der hat sich kurz am Bart gekratzt, hat überlegt, hat dann zu grinsen begonnen und hat gesagt, passt. Das können Sie jetzt umsetzen.
Passt, sehr gut. Dann ging das Ganze los. Wann war das, sagtest du?
Das war 2023 und also Anfang 2023, kurz danach ist dann die Konzeptionierung erfolgt und gestartet hat das Pilotprojekt Ende 2023 mit der klinischen Implementierung.
Bernhard, Notfalltrainings an sich sind ja jetzt nichts Neues, gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Was unterscheidet euch denn jetzt von vielleicht herkömmlichen anderen vergleichbaren Notfalltrainings?
Was Teamergency besonders macht, ist definitiv der starke Fokus auf Multiprofessionalität und auf Teamwork. Konkretes Beispiel, ein Teamergency zählt nur dann als Teamergency, wenn zumindest zwei Berufsgruppen miteinander trainieren. Also zumindest Pflege mit Arzt oder medizinischer Transportdienst mit Reinigungspersonal, es müssen zumindest zwei Berufsgruppen dabei sein. Was uns weiters unterscheidet, ist definitiv die Skalierbarkeit des Programms oder des Projektes. Ich glaube, es gibt viele einzelne Bereiche in Krankenhäusern, die sehr, sehr regelmäßig und gut trainiert. Aber das Ganze flächendeckend auszurollen, da braucht es einfach ein gut durchdachtes System. Also wenn man die aktuellen Guidelines sich anschaut, zum Beispiel vom Europäischen Rat der Wiederbelebung, wird es ja empfohlen, hochfrequent und niedrig dosiert zu trainieren. Und das empfehlen ganz, ganz viele. Die Lücke bzw. das Hauptproblem ist, wie implementiere ich das Ganze? Also wie bringe ich die PS auf die Straße? Und genau diese Lücke haben wir versucht mit dem Projekt zu schließen.
Wie viele Trainings finden denn jetzt aufs Jahr hin sozusagen so bei euch statt in der Klinik?
Ein konkretes Beispiel, da möchte ich jetzt der Leonie nicht vorgreifen, aber beim Zentrum für Akutmedizin an der Universitätsklinik waren es im letzten Jahr über 52 Trainings, die stattgefunden haben.
Leonie, du bist Assistenzärztin für internistische Intensivmedizin und erlebst diese Szenarien ja sozusagen selbst mit. Hast du das Ganze auch mit aufgebaut oder bist du später dazugekommen?
Ich durfte glücklicherweise relativ früh beim Bernhard schon mitarbeiten. Das hat damals noch in unserer alten rein internistischen Notaufnahme begonnen mit seinem Pilotprojekt. Und wir konnten das dann gemeinsam in unsere nun neue große Notaufnahme in das Zentrum für Akutmedizin übernehmen und das Projekt automatisch immer größer werden lassen dadurch.
Erzähl mal, wie läuft denn so ein konkretes Szenario ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Dadurch, dass Teamergency ja wirklich das Ziel hat, unterschiedliche Bereiche zu bearbeiten. Also das heißt, wir wollen trainieren genauso am CT-Tisch, im Schockraum in unserer integrierten Praxis für Allgemeinmedizin bedeutet das, dass wir uns auch anschauen müssen, wann können wir in den jeweiligen Bereichen trainieren. Wir haben uns dann angeschaut, wann sind die Frequenzen tendenziell hoch, wann sind sie tendenziell eher niedrig in den jeweiligen Bereichen. Und wir haben das versucht, dann so in unserem Arbeitsalltag zu integrieren. Das bedeutet, in der Früh haben wir eher wenig Patientenfluss und da werden wir dann auch unsere Schockraumtrainings zum Beispiel durchführen. Das heißt, wir treffen uns um 8.40 Uhr in unserem Schockraum gemeinsam interdisziplinär mit der Pflege, mit Pflegeassistentinnen, mit den Ärztinnen, machen eine kurze Vorbesprechung, werden uns alle vorstellen, damit sich auch wirklich alle kennen und etablieren unsere Grundsätze. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich einer der wichtigsten Punkte, warum Teamergency gut funktioniert. Wir möchten, dass sich alle wohlfühlen beim Training. Also wir schaffen eine sichere Lernumgebung. Das bedeutet, wir sprechen das auch direkt an. Also wir sagen, wir sind hier ein Safe Space, hier dürfen und hier sollen auch Fehler passieren und es wird nicht nach außen getragen. Fehler haben das Ziel, dass wir gemeinsam daraus lernen und wir können das auch nur interdisziplinär machen, weil im tatsächlichen Notfall sind wir ja genauso ein gemischtes interdisziplinäres Team. Genau, also nachdem wir diese sichere Lernumgebung etabliert haben, starten wir in den nächsten technischen Schritt, dass wir einmal kurz beschreiben, wie ist unser Simulator aufgebaut. Also das sind ganz simple praktische Dinge wie, wo kann ich Pulse tasten? Welche Geräusche kann ich vom Simulator erwarten? Das nimmt schon mal viel Stress raus und die Leute wissen auch, dass sie das tatsächliche Equipment auch verwenden sollen. Und das ist auch genau das Ziel, dass wir das Equipment, das wir vor Ort haben, das wir in unserem Berufsalltag verwenden, auch in dieser Situation dann wirklich beüben können. Das hat bei uns dann beispielsweise auch dazu geführt, dass wir entdeckt haben, der Defibrillatorplatz, der designierte im Schockraum ist suboptimal und wir konnten das in den Trainings verbessern und haben jetzt den Defibrillator so, dass der Teamleader, die Teamleaderin da tatsächlich den besten Blick drauf hat. Nachdem wir diese technischen Grundlagen etabliert haben, starten wir dann direkt ins Szenario. Wir haben dafür quer durch alle Befunde vorbereitet, ob das Blutgasanalysen, unterschiedliche EKGs, Vorbefunde der simulierten Patientinnen sind. Das können wir alles bieten, um das Szenario so realistisch wie möglich zu machen.
Wie viele Personen habt ihr insgesamt im Team, um sowas überhaupt auf die Beine zu stellen?
Wir haben berechnet, dass bei ungefähr 20 MitarbeiterInnen ungefähr ein Instructor benötigt wird. Das bedeutet bei uns im Zentrum für Akutmedizin bei weit über 200 MitarbeiterInnen, dass wir aktuell bei 10 Instructor sind.
Nikolaus, du bist auch Assistenzarzt für internistische Intensivmedizin. Was ist denn deine Rolle bei Teamergency?
Ja, hallo Patricia. Ich bin im Projektteam und leite gemeinsam mit Leonie und Carina am ZAM das Lead, nennen wir das, also was sich für die Etablierung bzw. Implementierung von dem Projekt in einem bestimmten Bereich zuständig fühlt.
Und eben viel das Wort Academy, was verbirgt sich dahinter?
Die Academy haben wir als eigentlich zentralen Part vom Projekt etabliert. Dabei laden wir Instruktorinnen und Instruktoren ein, zu uns zu kommen, um bei uns vor allem ihre didaktischen Fähigkeiten ein bisschen zu feilen. Bei uns ist eine Voraussetzung, dass man mit fachlicher Expertise schon kommt, also zum Beispiel einen ALS-Kurs mitbringt, schon Advanced Life Support Provider ist und dann bei uns aber lernt, wie man diese Fertigkeiten dann anderen beibringen kann.
Klasse. Wie viele Menschen stecken dann überhaupt hinter Teamergency insgesamt?
Also im zentralen Projektteam sind derzeit 5 Leute, die das weitertragen und dann haben wir aber in allen Krankenhäusern und in Bereichen eben diese Lead-Positionen, die sich darum kümmern, dass die Trainings stattfinden können, dass die implementiert werden, auch mit Führungskräften das zu koordinieren, dass das in Ordnung ist, dass da natürlich einmal eine halbe Stunde von einem Mitarbeiter oder von einer Mitarbeiterin abgezwackt wird und die Instruktorinnen und Instruktoren und mittlerweile haben wir schon an die 100 Instruktorinnen bei uns ausgebildet, an unserer Academy begrüßen dürfen, die dann dort unsere Module gemacht haben.
Und was ist hier das Besondere? Wie bildet ihr die Trainerinnen und Trainer aus, auch Richtung Didaktik? Macht ihr da Simulationstrainings schon mit ihnen gemeinsam oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Teamergency-Trainings umfassen 3 unterschiedliche Trainingsmodalitäten, die alle so ein bisschen einem standardisierten Modus folgen. Das sind einerseits Skill-Trainings, dabei geht es um wirklich herausgelöste notfallmedizinische Fertigkeiten, wie Herzdruckmassage, Beatmung, aber auch sichere Defibrillation. Dann gibt es Szenario-Trainings, wo es dann wirklich darum geht, diese Skills in die Realität umzusetzen und wirklich ein so realistisch wie mögliches Szenario mit einem Schauspielpatienten oder mit einem Simulator, mit einer Puppe zu üben. Und dann haben wir noch Team-Trainings und das ist, glaube ich, das wirklich besonders Spannende, wo wir auf CRM, also Crew Resource Management Skills und auf Teamarbeit nochmal einen Fokus legen.
Carina, du bist ja als Pflegefachperson in der Notaufnahme tätig und auch Teil der Faculty von Teamergency. Was ist da deine Aufgabe?
Ich unterstütze bei der Instruktorenausbildung, also bei diesen 3 Modultagen, die der Nikolaus schon genauer erklärt hat. Und das ist für mich echt immer eine besondere Freude, da mitzumachen. Wir haben so viele unterschiedliche Menschen, die wir trainieren. Und nicht nur aus dem medizinischen Bereich. Wir haben aus der zentralen Wäscherei Teilnehmer, aus den Anstaltsapotheken. Und es ist so schön, wenn man sieht, was für Motivation und Leidenschaft da dabei ist und dass sie das dann weitertragen und man weiß, man kann so viele andere Menschen damit erreichen.
Wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen aus all den Bereichen reagiert, als ihr mit diesem Projekt gestartet seid?
Am Anfang definitiv Skepsis. Man hat nicht genau gewusst, was einen erwartet, was erwartet wird. Und ich glaube auch viel so Sorge, dass ich mich vor meinen Kollegen und Kolleginnen blamiere. Langjährige Mitarbeiter hat man schon ein bisschen abholen müssen und ihnen zeigen und klar machen müssen, dass man jetzt da nicht ihr Wissen oder ihre Erfahrung ersetzen möchte oder dass man sie bloßstellen will vor den Kolleginnen und Kollegen, sondern dass man wirklich das Wissen und die Kompetenzen nochmal erweitern möchte und einfach ein bisschen zurechtfeilen.
Wie habt ihr das dann geschafft, sie zu überzeugen? Das ist ja so ein typisches Change-Thema, dass viele erstmal vielleicht mit Skepsis solchen Themen begegnen, das kann ich mir vorstellen. Und wie habt ihr sie dann überzeugt oder wie ist jetzt das Feedback auf eure Kurse?
Wir haben auf jeden Fall sie animiert mitzumachen, sie das anzuschauen. Und wir erinnern auch wirklich zu Beginn von jedem Training an unsere Teamergency-Grundsätze, dass das eben immer bei uns im Raum bleibt, dass wir nichts nach draußen tragen, dass Fehler vor allem passieren dürfen. Und der wichtigste Punkt, es soll und darf auch Spaß machen. Und ich versuche das dann auch immer ein bisschen so an die Gruppe anzupassen. Wenn ich jetzt merke, es ist ein Tag, die Motivation ist niedrig und es kommt nach wie vor. Wir wissen alle, die Realität in der Notaufnahme, manchmal hat man stressige Dienste, man ist unterbesetzt, man hat viele Dienste, viele Krankenstände, man springt ein, ist man einfach einmal müde. Und dann versuche ich, mein geplantes Szenario vielleicht ein bisschen abzuwandeln und irgendwas zu machen, was Spaß macht. Zum Beispiel haben wir so ein Sim-Race. Das ist ein Skill-Training, wo man nur Herzdruckmassage trainiert oder Herzdruckmassage mit Beatmung. Und man kann dann zum Schluss eine Challenge machen. Da hat man dann wirklich so 2 Minuten lang einen Wettbewerb. Und das macht eigentlich immer dann Spaß und die Leute gehen mit einem Lachen raus. Oder letztens war auch so ein Dienst, alle waren, wie gesagt, müde, ausgelaugt. Und dann habe ich gedacht, passt, wir machen jetzt einfach ganz was anderes. Und dann haben wir so eine akute Atemwegsverlegung trainiert. Da haben wir so ein Trainingsgerät. Man schaut dann ein bisschen aus wie eine verkehrte Schildkröte, weil man so einen Beutel umgehängt hat. Und dann muss man das Heimlichmanöver machen und dann schießt da so ein Schaumstoffstoppel raus. Und im Endeffekt war dann jeder total glücklich, dass er mitgemacht hat und ist mit einem Lachen aus dem Training gegangen. Und so versuche ich das dann.
Dann müsst ihr als Trainerin und Trainer aber auch ganz viel Flexibilität mitbringen.
Genau, das ist ganz wichtig. Man muss sich wirklich vor jedem Training nochmal darauf einstellen und schauen, sind jetzt nur erfahrene Kollegen da, sind viel junge, neue Kollegen da. Dann trainieren wir ja auch in der Radiologie mehrmals im Monat. Wir trainieren mit unseren Med-Office-Mitarbeiterinnen, also das sind unsere Schreibkräfte. Ich glaube, der Bernd hat schon kurz erwähnt. Und man versucht dann wirklich, dass man für alle ein Profit.
Klasse. Hattest du mal einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, ja, das lohnt sich, dass ich hier als Instruktorin arbeite?
Das war eigentlich schon davor, wie das Pilotprojekt noch war, war ich als Teilnehmerin immer wieder dabei. Und ich kann mich an einen Nachtdienst erinnern, wo ein ärztlicher Kollege von der Intensivstation schon gekommen ist und gesagt hat, ja, es kommt gleich ein Notarzt. mit einem Patienten, der intubationspflichtig ist, aber er wollte das präklinisch nicht machen, weil es ein schwerer Atemweg ist. Und ich habe eine recht neue Kollegin dabei gehabt im Nachtdienst. Wir haben dann binnen Minuten alles vorbereitet. Das war ein schwerer Atemweg, es ist total smooth gelaufen. Und dann sage ich zur Kollegin, hey, du bist ja neu, willst du es nachbesprechen? Und sie so ganz stolz, ich habe das vorher noch gar nie gemacht, aber vor 2 Wochen beim Team Emergency war das meine Aufgabe und das ist richtig cool gewesen. Und das hat mich dann richtig animiert dazu, dass ich da unterstütze und mitmache. Und dann ist auch noch so ein tolles Feedback von dem Intensivmediziner gekommen, der sonst eher ein bisschen strengerer ist. Und ja, das war so mein besonderer Moment.
Ach schön.
Oder einer davon.
Bernhard, wie war das denn bei dir? Was war für dich so einer der ausschlaggebenden Momente, wo du gesagt hast, ja, das lohnt sich, mein ganzes Engagement, wenn ich am Wochenende in meiner Freizeit mich für dieses Teamergency-Projekt engagiert habe, ja, jetzt zahlt es sich aus?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine unkonventionelle Antwort, aber ich möchte sie trotzdem gern geben. Bevor wir das Go für das Pilotprojekt bekommen haben, das war ja schon ein halbes Jahr davor, wo grundlegend die Idee geboren wurde. Und da habe ich es eigentlich von mehreren Seiten gehört, dass bei diesem Projekt einfach nicht die Zeit da ist, um das Ganze zu machen, dass die Mitarbeiterinnen das nicht wollen und dass eigentlich auch kein Geld dafür da ist, ja. Und jetzt, wenn man einfach ein paar Jahre wieder in die Zukunft schaut und auch sieht, wie viel trainiert wird, wie die Berufsgruppen da wirklich zusammenwachsen durch dieses Projekt und was das Ganze einfach für einen Impact hat, auch was unsere Kultur und unser Miteinander angeht, das ist eigentlich für mich persönlich das Highlight.
Richtig schön. Und es gibt ja auch Daten oder erste Studienergebnisse, richtig?
Genau. Bei der Studie haben wir uns einfach 3 Fragestellungen gestellt. Und zwar die erste Frage war, ist das Ganze überhaupt in den klinischen Alltag implementierbar? Die zweite Frage war, was sind die Benefits, beziehungsweise wie wird das Ganze von den Mitarbeiterinnen überhaupt angenommen? Und die dritte Frage war, was kostet das Ganze und ist es nachhaltig?
Das sind 3 super Fragen, die hätte ich jetzt auch gerne an dich gestellt. Dann gehen wir doch einmal kurz durch die Antworten.
Ist es klinisch in den Alltag implementierbar? Primär haben wir darauf auf die Trainingshäufigkeit und auf die Regelmäßigkeit geachtet, Partizipationsraten. Wir haben uns angeschaut, welche Berufsgruppen aktiver als andere Berufsgruppen an den Trainings teilnehmen. Und die Studie wird zeitnah publiziert werden und wir sind zum Schluss gekommen, ja, das ist implementierbar, auch in einem stressigen klinischen Alltag. Die zweite Frage, wie ist es von den Mitarbeiterinnen angenommen worden? Wir haben anonyme Service durchgeführt und was uns ganz besonders gefreut hat, ist, dass ein Großteil der Mitarbeiterinnen angegeben hat, dass die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigt. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil wir machen Notfall- und Teamtrainings und das führt dazu, dass die Zufriedenheit steigt. Weiters ist uns berichtet worden, dass das Sicherheitsgefühl deutlich ansteigt und dass es einen großen Benefit für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen, aber auch zwischen verschiedenen Teams hat. Und jetzt natürlich die wichtigste Frage, was kostet's, beziehungsweise ist es nachhaltig? Eine Kostenkalkulation ist relativ komplex zu machen. Ich würde es ganz einfach unterbrechen. Zum einen kostet es Zeit, zum anderen kostet es Geld. Und bezüglich der Zeit würde man quartalsweise pro Mitarbeiter trainieren, und das ist auch unsere Empfehlung, dann ist man mit 2 Stunden pro Mitarbeiter pro Jahr dabei. Und wie viel kostet es? Das hängt davon ab, wo man trainiert. Ich kann nur sagen, dass die Kosten sehr, sehr schnell sinken, wenn man regelmäßig trainiert, weil das Einzige, was man braucht, ist Simulationsequipment. Das ist eine einmalige Anschaffung. Und je häufiger man es verwendet, ja, desto günstiger wird das. Also es ist sehr finanzierbar.
2 Stunden Zeitinvestment eines Mitarbeiters, der hinterher sagt, ich fühle mich hier erstens mal sicherer in meinem Job und zweitens mal macht mir die Arbeit mehr Spaß, weil du gesagt hast, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt. Das ist ja eigentlich enorm. Oder? Dafür lohnt sich das doch schon eigentlich. So, genau. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, das ist großartig, das möchte ich gern an meiner Klinik auch angehen und etablieren. Was hast du da so für Einsteigertipps und kann man sich an dich wenden oder an euch für Rückfragen? Wie erreicht man euch?
Okay, gerne. Also was es definitiv braucht, ist ein gut durchdachtes Trainingssystem. Teamergency bietet sich hierfür natürlich an. Wir haben nicht nur einen Fehler in der Entwicklung gemacht und ich glaube, dass wir diese Fehler nicht wiederholen muss, wenn man bereits was verwendet, was bereits getestet ist. Natürlich ist es möglich, dass man sich bei uns meldet. Ja, das geht am besten über die E-Mail-Adresse, die man dann in den Shownotes sehen kann. Und abschließend noch ein kleiner Aufruf. Wir werden eine Teamergency 2-Studie machen. Das befindet sich derzeit noch in der Konzeptphase. Und wir laden interessierte Kliniken, vor allem Notaufnahmen, dazu ein, sich da zu beteiligen und auch mitzumachen.
Klasse. Dann wissen wir, wir schreiben alles in die Shownotes, wo man sich auch nochmal bei euch melden kann. Und danke dir, dass du hier warst. Wenn es im Notfall um Sekunden geht, entscheidet oft nicht nur Fachwissen, sondern vor allem das Zusammenspiel im Team. Genau hier setzt Teamergency an. Das war Dr. Bernhard Kowalski von der KAGIS gemeinsam mit seinem Team. So schön, dass ihr hier wart bei uns im Amboss Podcast Studio. Ihr habt den Award gewonnen in der Kategorie Advanced Lifelong Learning. Danke euch. Und damit kommen wir zur dritten und letzten Kategorie der Amboss Awards, und zwar Excellence in Nursing. Hier ging es uns darum, Initiativen zu würdigen, die die Pflege und interprofessionelle Zusammenarbeit im Team zwischen Medizin und Pflege stärken. Und gewonnen hat ein Projekt, das zum Großteil in der virtuellen Realität stattfindet. Der Award ging an das Center for Medical Innovation and Technology, kurz CEMIT, der Uniklinik Köln und ganz konkret an die AG Lehre der Viszeralchirurgie. Dr. Ruby Dutter und Martina Weidler, Pflegepädagogin an der Schule für Pflegefachberufe an der Lindenburg-Akademie der Uniklinik Köln. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Award gewonnen habt.
Ja, vielen Dank. Ich habe es nicht erwartet und ich freue mich umso mehr, dann den Preis bekommen zu haben.
Ja, wir hatten ja über 100 Einreichungen. Wir fanden das super schön zu sehen, wie ihr hier die Pflege auch empowert und die Zusammenarbeit. Erzähl doch mal mehr darüber. Also ihr habt ja in Köln eines der größten VR-Labore Deutschlands aufgebaut. Und die Pflege ist eben ein zentraler Bestandteil.
Ja, also es war für mich super wichtig, die Pflege auch von Anfang an dabei zu haben, auch vom Start weg. Und es ist natürlich so, dass dieses Projekt durch meine Partnerin lebt. Das ist Sarah Hermanns und Martina Weidler. Ohne die dieses Projekt überhaupt nicht so zustande gekommen wäre. Und als es darum ging, die Programme zu erstellen, war auch ganz klar, dass wir von Beginn an die Pflege, also die beiden auch mit an Bord haben, weil es ja nicht sein kann, dass wir von ärztlicher Seite dann sagen, wie es wahrscheinlich ist für die Pflege, weil wir doch auch bei der Arbeit gemerkt haben, dass es schon auch große Unterschiede gibt und wie wichtig es ist, einfach zusammen auch Projekte zu gestalten, aber dann auch zusammen Lehre zu gestalten.
Martina, du bist ja Pflegepädagogin an der Schule für Pflegefachberufe an der Lindenburg-Akademie der Uniklinik Köln. Wie bist du denn auf das Projekt gestoßen oder wie kam da die Zusammenarbeit zustande?
Also wir haben über unsere Schulleitung an der Pflegeschule eine Nachricht bekommen von dem Kollege Ruby Data, und er hat angefragt, ob wir Interesse hätten, an dem Projekt mitzumachen. Das war eine Ausschreibung, da ist das Projekt ausgeschrieben worden, und die haben halt für die interprofessionelle Zusammenarbeit haben die jemand aus der Pflegeschule gesucht. Dann hat unsere Chefin angefragt, und mich interessiert so digitale Sachen sehr. Und habe gesagt, ich mache da auf jeden Fall mit. Und das war so 2021. Und dann hat es aber wirklich lang, dieser ganze Entwicklungsprozess, sehr lange gedauert. Und 2024, 2025 wurde dann die Studie gemacht. Waren wir noch mit unserer Auszubildenden drin. Und so seit einem Jahr ungefähr finden die Trainings statt.
Und wie war das für dich, als du das erste Mal eine VR-Brille auf den Augen getragen hast?
Also das war nicht das erste Mal, dass ich eine VR-Brille getragen habe. Ich habe vorher schon einige Kurse gemacht für VR. Bei der Wirtschaft, also Institution für Wirtschaft. Und das hat mich halt immer interessiert. Und ich fand es gut, ich habe es da sehr gut vertragen, habe da wirklich also ungefähr 100 Stunden mit VR-Brille gearbeitet. Und von daher fand ich das natürlich auch klasse.
Boah, dann warst du ja genau die richtige Ansprechpartnerin. Perfekt, dann habt ihr eure Kräfte vereint. Was genau sozusagen findet in euren VR-Laboren statt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben ein Programm entwickelt oder mehrere Programme insgesamt in verschiedenen Bereichen, Anatomie, aber insbesondere auch im Teamplay-Bereich, wo wir eine externe Firma, NorthDocs, auch engagiert haben, für uns Programme zu gestalten, die quasi unsere Ideen, die wir hatten, umgesetzt haben. Und letztlich geht es konkret darum, dass wir Notfälle auf der Normalstation haben, die es dann gilt, entweder pflegerischerseits zu behandeln oder dann im interprofessionellen Team Pflegende oder Auszubildende mit ärztlichem Personal dann trainieren zu lassen und diese Notfälle dann entsprechend durchlaufen zu müssen.
Wir haben ja bei den Amboss Awards auch einen Preisträger, mit dem wir gerade gesprochen haben, zum Thema Teamergency, die ja auch sozusagen hochfrequente Notfalltrainings durchführen, auch mit Pflege und Ärzteschaft gemeinsam, aber auf Station in der Klinikrealität. Das Besondere da ist wirklich, dass das sehr, sehr häufig stattfindet im eigenen Umfeld. Euers findet ja jetzt tatsächlich in der virtuellen Realität statt. Inwiefern, denkst du, sind das auch Vorteile? Wir sprechen ja hier von immersivem Lernen sozusagen.
Genau, die Immersion ist super wichtig und meine Erfahrung ist tatsächlich, und ich bin begeistert von dem anderen Projekt, das ja auch den Preis gewonnen hat, aber meine Erfahrung ist, das dann tatsächlich in Realität dann im Alltag wirklich umzusetzen. Da braucht es immer entsprechend Power, das auch entsprechend umsetzen zu können. Viel Personal, viel Material. Ich kenne die anderen Projekte nicht im Detail, aber bei uns ist es dann auch so. Und natürlich ist Virtual Reality auch materiallastig, aber wenn man das einmal hat und einmal das Konzept erstellt hat, ist es doch für uns viel einfacher, viel mehr Personen in diese Situation zu bringen und dann natürlich die auch immer wieder diese Fehler machen zu lassen. Und es sind halt manchmal kurze Sequenzen, es sind manchmal lange Sequenzen und man kann immer Feedback-Blöcke einbauen, sodass da letztlich viele Möglichkeiten sind, auch diese Technologie verschiedenartig eingebettet in ein Curriculum dann auch zu nutzen.
Du sagst es jetzt schon, Curriculum, das, ich habe euch ja auch besucht in Köln und fand das total schön zu sehen. Ihr habt einen großen Seminarraum, daneben ja noch einen OP-Raum, in dem man, glaube ich, operieren kann, kannst du gleich noch erzählen. Aber in dem Seminarraum, sagtest du, sind Medizinstudierende und Pflegeschülerinnen zusammen und lernen zusammen schon hier im Curriculum integriert.
Genau, also das ist das, glaube ich, Besondere, dass wir zusammen mit dem pflegerischen Team es geschafft haben, im Pflichtcurriculum diesen Unterricht anbieten zu können. Und häufig natürlich solche Sachen extracurricular sind, aber der Stundenplan der Studierenden, aber auch der Pflegenden natürlich jetzt schon voll ist. Und die Erfahrung dann leider zeigt, dass auch wenn Interesse da ist, dann das Mitmachen nicht so, dann also die Teilnehmerzahl dann nicht so groß ist. Aber hier müssen alle sich damit da mitmachen, werden damit konfrontiert und es passieren immer schöne Geschichten, auch in Kombination pflegerischen Kolleginnen und Kollegen und natürlich dann auch den Medizinstudierenden und den Dozierenden auch.
Ja, wie reagieren die darauf? Also in meinem Studium gab es das nicht. Ich finde das großartig.
Also es ist tatsächlich so, es ist für alle neu. Obwohl wir tagtäglich mit der Pflege zusammenarbeiten, die Pflege mit uns zusammenarbeitet. Aber dieses gemeinsame Lernen ist doch irgendwie eine ganz neue Geschichte. Und es ist insbesondere für Dozierende auch nicht einfach, weil normalerweise es ja so ist, dass man seinen Brei erzählt und das dann irgendwo klar ist, dass man da die Hierarchie auch entsprechend geklärt ist. Der Dozierende oder die Dozierende hat Themen, die dann halt weitergeleitet werden. Aber zusammen dann auch mit pflegerischem Personal und mit pflegerischen Lehrenden zusammen einen Unterricht zu gestalten, ist doch auch eine neue Herausforderung für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und insbesondere natürlich auch für die Auszubildenden und die Medizinstudierenden dann letztlich.
Wie empfindest du das jetzt, dass es so fest auch verankert ist in der Pflegeausbildung? Wie sind deine, so wie ist das Feedback, was du erhältst?
Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, jetzt von der Kollege her und von der Auszubildenden. Aber was halt positiv bewertet wird oder was wir auch positiv sehen, das ist, dass die Kommunikation in dem Bereich besser wird. Weil in Notsituationen hat man ja auch oft eine sehr begrenzte Wahrnehmung von Schwierigkeiten. Und das findet natürlich in dieser VR-Brille zum Beispiel, halt kann man das gut trainieren. Also so ein Fokusblick. Man sieht die anderen Menschen auch nicht. Man sieht ja eigentlich, hört nur die Stimme von dem anderen und sieht den Avatar, aber die Person sieht man eigentlich nicht. Das heißt, man muss mit anderen Wahrnehmungskanälen mitkriegen, was eigentlich los ist. Und dafür ist das VR eine gute Möglichkeit, um das zu trainieren.
Wie viele VR-Brillen habt ihr denn?
Also wir haben insgesamt 12 Plätze plus einen Dozierenden, sodass wir tatsächlich Unterricht in Seminargröße durchführen können. Und da ist es halt so, dass wir diese Brillen zusammenschalten können. Das Besondere an unserem Programm ist, dass wir halt tatsächlich Multiplayer-Games haben. Da ist ja immer dieses Wort Serious Games immer so im Laufen, aber wir haben tatsächlich diese Programme erstellt auf Basis von Leitlinien, auf Basis von auch tatsächlich Amboss, weil Amboss auch ein Teil dann auch davon ist oder man teilweise auch mit auf die Inhalte zugreifen kann. Und wir tatsächlich entsprechende Leitlinien ganz klar dann abgefragt haben. Und das Interessante natürlich auch, in der Gestaltung des Curriculums dann auch bei der Lehre, bei der Pflege zu sehen, dass die solche Notfälle eigentlich gar nicht in ihrem Curriculum haben. Und das jetzt zum ersten Mal auch dort aufgegriffen wird und wir zusammen jetzt, und das ist immer wichtig, dass wir das zusammengestalten, es gibt jetzt irgendwie nicht irgendwie einen oder eine, die dann irgendwie da irgendwie vorbrecht, sondern wir zusammen dann jetzt die Inhalte gestalten und tatsächlich auch jedes Semester uns auch optimieren wollen.
In der Pflegeausbildung ist ja eine generalistische Ausbildung, sozusagen, wo ist das dann verankert?
Wir haben bewusst gesagt, dass dieses Gemeinschaftssetup in den höheren Ausbildungsjahren stattfinden soll, also zweites bis drittes Jahr. Aber wir haben natürlich eine Diskrepanz zwischen der Anzahl an Medizinstudierenden und den Auszubildenden. Das ist dann natürlich, wo wir halt auch immer gucken müssen, dass es auch passt. Wir haben unser Blockpraktikum 8 Wochen lang, das heißt ein Wechsel an Studierenden und Auszubildenden. Und da ist es natürlich so, dass wir auch versuchen müssen, irgendwo diese Pärchen dann auch zu schaffen, dass wir nicht zu viele Medizinstudierende dort haben oder zu viele, also oder gegenüber zu wenig Auszubildende, weil grundsätzlich natürlich mehr Medizinstudierende da sind als zum Beispiel Auszubildende und das dann in einer Gleichheit hinzubekommen, da ist auch eine große Herausforderung in diesem Unterricht.
Und wenn ich jetzt Pflegeschülerin bin an der Uniklinik Köln, durchlaufe ich auf jeden Fall im Curriculum einmal diese VR-Simulation. Und wie oft darf ich das dann machen sozusagen? Das ist ja bestimmt das absolute Highlight, oder?
Ja, also es ist so, dass das ist tatsächlich, woran wir auch arbeiten. Es ist so, dass die Studierenden und Auszubildenden tatsächlich, und das ist natürlich ein Nachteil, wenn man es im Curriculum macht, das ist eine begrenzte Zeit, die man hat. Also man muss relativ in einer kurzen Zeit viel reinpacken, was viele auch überfordern kann. Und wir bauen das aber jetzt auch weiter so aus, dass es freie Lernzeiten gibt, beziehungsweise auch Auszubildende im ersten Jahr dann auch mit anderen Themen in die VR-Welt eingeführt werden und da dann auch entsprechend die Thematik dann gezielter oder auch tiefgreifender auch erlernen können.
Und ihr habt ja die Stundenpläne von Pflege- und Medizinausbildung über 2 Jahre angeglichen, hatte ich gelesen, damit dann überhaupt so ein gemeinsames Training überhaupt möglich wird. Was hat das organisatorisch bedeutet und warum war es das wert?
Also organisatorisch war es schon ein großer Aufwand, weil das Curriculum für die Mediziner sehr starr ist. Also das ist ganz fest gesorgt und dann wollte man das erst so verbinden, dass man das während Theoriezeit und während Studienzeit machen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass während der Praxiszeit die Auszubildenden aus der Praxis für das Training rausgenommen werden. Und da ließ sich dann ganz gut organisieren. Man muss natürlich dann viele Informationen an alle stellen. Warum nehmen wir die Schüler raus? Und viel, viel Öffentlichkeitsarbeit und viel Informationsgespräche musste laufen, damit es dann halt auch wirklich überall ankam. Überzeugungsarbeit bei den Chefs und so weiter.
Also ihr krempelt die Ärmel hoch. Nochmal ganz konkret, warum lohnt sich wirklich der Aufwand?
Ja, der Aufwand lohnt sich deshalb, wie soll ich es ausdrücken, wir haben festgestellt, dass natürlich die Rollenbilder, ob das jetzt Pflege ist oder Medizin, die das mitbetreuen, dass die teilweise noch sehr hierarchisch strukturiert sind und dass die Kommunikation oft nicht auf Augenhöhe stattfindet. Wir wissen auch, dass in so Trainings natürlich immer Leader gibt, aber es findet da oft wirklich nicht auf Augenhöhe statt. Und das ist was, was man in den Trainings gut erkennen kann und was man dann auch im Nachhinein noch ansprechen kann und woran man arbeiten kann, dass die Kommunikation zwischen Pflegenden und Mediziner in Zukunft einfach besser und mehr auf Augenhöhe ist.
Und genau das ist uns bei Amboss einfach auch super wichtig, auf Augenhöhe gemeinsam zu arbeiten. Und so schön, es hat sich so viel verändert in den letzten 10 Jahren. Als ich noch in der Klinik war, habe ich das auch erlebt, in diesen starren Hierarchien. Und das gilt ja auch in der Medizin für Assistenzärzte, zu Oberarzt, zu Chefarzt, das ist ja überall, ja, sozusagen. Und dass das so langsam aufgebrochen wird, ist höchste Zeit. Obi, wie ich bei dir war, hattest du mir ja auch die Szenarien gezeigt der Anatomie. Da bin ich ja sozusagen in den Leistenkanal, einmal mit meiner VR-Brille, eingetaucht. Übrigens ein Thema, was ich im Studium immer super schwer fand zu verstehen, wie der aufgebaut ist. Und konnte den ja quasi dann auch taggen mit bestimmten Labels sozusagen, welche Struktur ich da sehe, welche anatomische. Das kann ich mir genial vorstellen, um den Körperbau besser zu verstehen. Ist das jetzt schon Teil der Ausbildung in Anatomie? Weil ich höre jetzt immer eher so Chirurgie raus bei dir.
Genau, also das ist für mich ja wichtig. Klar, ich bin Chirurg. Ich forciere natürlich chirurgische Themen. Aber, und das ist mir halt wichtig, unsere Arbeitsgruppe ist interprofessionell und interdisziplinär. Meine stellvertretende Leitung ist Gynäkologin. Wir haben Pulmonologen bei uns. Wir haben Gastroenterologen und Gastroenterologinnen bei uns im Team. Wir haben die Pflege da. Wir haben Anästhesie bei uns im Team. Also ein Portfolio an gesamten Medizin. Und Anatomie ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade in der Virtual Reality, weil das sind natürlich die großen Vorteile. Wir können Szenarien kreieren, die so schwierig nachzustellen sind, aber wir können natürlich Anatomie zum Beispiel so darstellen, dass es wirklich verständlich für die Anwenderinnen und Anwender ist.
Ach, das klingt richtig gut. Und was hörst du so? Vielleicht Feedback oder auch echte Beispiele, was du schon erlebt hast in deinem Austausch?
Es ist tatsächlich so, dass wir auch hier ein Sammelsurium an Reaktionen haben. Aber das muss man auch sagen, das ist nicht alles nur rosig, was man hat. Wir haben schon auch viel Motion Sickness. Also den Leuten wird wirklich teilweise richtig schlecht, sodass wir dann auch diese Simulation auch in 2D dann gestalten können. Also man muss das nicht nur in VR machen, sondern alle unsere Programme kann man auch in 2D spielen. Gerade für diejenigen, die damit ein bisschen Probleme haben. Aber, das muss man tatsächlich sagen, Motion Sickness, das ist eine Sache, die man angehen kann und eine Expositionsfrage ist. Je mehr man damit Kontakt hat, umso besser wird das auch. Und insbesondere ist es natürlich so, dass man, und das haben wir auch gesehen, man muss schon früh auch beginnen mit der Technologie, die auch entsprechend anzuwenden. Weil wenn man dann jetzt das High-End-Modul hat, ein schwieriger Patient oder Patientin irgendwo eine lebensbedrohliche Situation und sich dann erst auch noch zusätzlich mit der Technik beschäftigen muss, dass das natürlich ablenkend ist. Und das versuchen wir jetzt peu à peu jetzt mit der Zeit natürlich abzubauen, diese Problematik.
Obi, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Du bist ja so der Kopf hinter dem Projekt.
Also eigentlich ist es so, ich bin eigentlich gar nicht so der Gamer, sondern ich bin schon immer Lehr interessiert gewesen und immer großer Fan gewesen, wie man Lehre innovativ anwendet. Und mein Vorgänger Robert Kleinert war schon immer auch ein Innovationsfreak, was das angeht. Also er hat immer geguckt, wie kann man neue Innovationen da reinnehmen. Und ich bin dann in seine Fußstapfen getreten und habe das dann weiter ausgebaut. Und ein gemeinsames Projekt von uns war der Beginn, dieses VR-Labor oder beziehungsweise VR-Programme zu kreieren. Und mit der Zeit hat sich das dann einfach immer weiterentwickelt. Und für mich war es halt aber klar, dass man nicht nur diese Insellösungen haben darf, sondern man diese Technologie natürlich breiter ausfächern muss, dass halt auch alle was davon haben, weil dafür ist es sonst zu teuer, als dass wir als Chirurgie dann zum Beispiel nur auf unserer Technologie sitzen und die anderen davon auch nichts haben. Und das ist halt unser großes Ziel, das wirklich breit in die Masse zu bringen, auch unsere Lehrkonzepte so darzustellen, dass man das vielleicht sogar nachmachen kann.
Stell dir mal vor, hier hört uns jetzt jemand zu, der sagt, das ist super, das möchte ich auch etablieren bei uns an der Klinik. Was würdest du ihm für Tipps geben und auf welche Hindernisse und Hürden bist du gestoßen, die vielleicht uns helfen würden, wenn wir davon jetzt schon vorher wissen?
Sucht euch Mitstreiterinnen und Mitstreiter und fragt einfach an tatsächlich Zentren, die es schon gibt in der Nähe, ob man nicht zusammen was gestalten kann. Weil meine Erfahrung ist, wenn jeder und da jede für sich das wenige Geld, das man vielleicht dann hat, benutzt, kommt vielleicht was raus, was aber dann häufig einfach, und das muss man sagen, 90% der Innovationen, jetzt sei es VR oder andere Sachen, sind immer nett für Publikationen, aber wenn man dann sieht, was davon dann wirklich in der reellen Lehre benutzt wird, ist das wirklich ein Bruchteil. Und das möchte ich, und dafür steht unsere Gruppe, dass wir das anders machen möchten. Und da ist natürlich auch für alle natürlich die Ansage, wenn sie mitmachen wollen oder wenn sie irgendwie Interesse an diesen Projekten haben, können sie sich gerne bei uns melden.
auf der Website der Uniklinik
das,
Köln?
Ja, das ist tatsächlich noch wo ich noch meine Hausaufgaben machen muss. Da sind wir haben eine Website, aber die ist noch nicht so, dass ich sagen würde, ich bin zufrieden damit. Also das müssen wir noch gestalten. Aktuell sind wir tatsächlich erst in der freien Präsie und machen quasi den Unterricht, aber diese Websites, da sind wir dran. Und ansonsten kann man mich persönlich einfach anschreiben. Man findet mich auf der Homepage der Uniklinik Köln in der Viszeralchirurgie. Und das ist dann jederzeit natürlich dann möglich.
Schön. Zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist, wie finanziert ihr euch? Und das andere ist nochmal zu den Hindernissen und Hürden, die ihr erlebt habt, vielleicht kurz zusammengefasst.
Also die Finanzierung ist so, dass die Startfinanzierung über eine Stiftung gelaufen ist, die Uni-Stiftung Köln, die eine Ausschreibung gemacht hatte, explizit für Lehrprojekte, wo wir uns beworben haben und dann für die VR dann letztlich diese Startfinanzierung bekommen haben. Zum anderen ist es natürlich die Universität selber, die uns finanziell unterstützen und auch da Qualitätsverbesserungskommission für Lehre, die dann auch entsprechend Personalgelder auch gestellt haben, dass wir diesen Unterricht so gestalten können, wie wir das machen. Weil das ist halt ganz klar, man braucht Einsatz. Unser Einsatz dafür ist natürlich entsprechend außerhalb der Arbeit hauptsächlich gemacht. Oder wir versuchen das natürlich in der Lehre, wenn es im Curriculum ist, natürlich entsprechend dann durchzuführen. Und das ist halt auch super wichtig für mich, dass ich eine Chefin habe, die das in vollem Umfang unterstützt und auch einen Partner habe, der mit mir dieses Labor entsprechend kreiert hat. Man braucht halt schon eine Innovation und natürlich diese Starthilfe. Und man muss halt tatsächlich immer dann auch gucken, dass man diese Gelder dann auch wieder ranholt. Das ist halt auch eine Problematik, dass man dann entsprechend die Räumlichkeiten, die Technik und dann entsprechend das dann auch und die Personen auch hat, die das dann auch wirklich mitgestalten können. Größtes Hindernis war zu Beginn überhaupt in dieses Labor zu bekommen und die Programme zu kreieren. Also das ist natürlich so, ich hatte das Glück, tolle Partner und Partnerinnen zu haben, auch an der Universität, die uns da maximal unterstützt haben. Aber das ist ein Problem, was ich jetzt auch tatsächlich sehe, wenn ich bei anderen Universitäten mithelfe, zum Beispiel was Ähnliches aufzubauen, weil natürlich erstmal überhaupt Räumlichkeiten da sein müssen und die Hardware-Internet muss überhaupt vorhanden sein, dass man überhaupt ein WLAN hat. Also so einfache Dinge, die dann aber schon in der Infrastruktur passen müssen. Und aber da gibt's schon viele Sachen, also viele Kliniken, die jetzt auf dem Weg dahin sind. Und die Hoffnung ist, dass wir dann irgendwann auch zusammen gestalten und zusammen auch Programme gestalten können und nicht jede Universität dann für sich irgendwas macht, sondern wir alle zusammen das gestalten können.
Stark. Nicht nur interprofessionell, sondern interuniversitär und vielleicht dann auch, aber vielleicht für kleinere Kliniken, genau. Krankenhäusern da auch die Arme öffnet, dass sie zu euch kommen und Unterstützung
genau, bekommen. Genau, also das ist halt auch, innerhalb von Köln bieten wir das auch an, dass Kliniken, die Interesse haben, zu uns kommen können. Wir bieten denen auch den Unterricht an, dass sie das bei uns machen können. Ist natürlich dann mehr für die Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten, aber da wollen wir auch hin. Wir wollen jetzt natürlich studentische Lehre und auszubildende Lehre durchführen, aber diese ganzen interprofessionellen Teams aus anderen Kliniken, die sind auch die perfekten Personen, bei uns ihr Training durchzuführen, weil das tatsächlich, wenn es einmal steht, natürlich vom Umfang her oder von der Umsetzung her leichter wäre für die einzelnen Kliniken, als jetzt die jeweils irgendwo hinzuschicken.
Sagte mir Dr. Ruby Dutter und Martina Weidler vom Summit an der Uniklinik Köln, Gewinner des Amboss Award 2026 in der Kategorie Excellence in Nursing. Ja, ich bin überzeugt, in allen drei Projekten stecken Ideen, die das Gesundheitssystem wirklich besser machen, nach vorne treiben können. Und hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören. Ich fand's super spannend. Danke euch auf alle Fälle für euer Interesse und ja, wenn ihr Amboss noch nicht kennt, probiert es gerne mal aus. Das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr über den Amboss-Podcast sprecht, wenn ihr ihn weiterempfehlt, auf Abonnieren klickt oder einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.